2 Uhr die Nachrichten. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Hollande haben einen freien Zugang der OSZE-Beobachter zu den umkämpften Gebieten in der Ostukraine gefordert. Zudem hätten sie sich in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko besorgt über die anhaltende Gewalt in der Region geäußert, teilte das Büro Hollandes in Paris mit. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatte am Sonntag erklärt, ihren Beobachtern werde der Zugang verwehrt. Die USA forderten die Konfliktparteien auf, mit der OSZE zu kooperieren, die Kämpfe unverzüglich einzustellen und sich an die vereinbarte Feuerpause zu halten. Separatisten und Regierungseinheiten warfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe zu verletzen. Laut Minsker Vereinbarung sollte heute mit dem Abzug schwerer Waffen begonnen werden. Die EU müsste nach einem Scheitern der Verhandlungen mit Griechenland nach Ansicht des CSU-Finanzpolitikers Michelbach alle Hilfszahlungen an Athen stoppen. Die so wörtlich verstockte Haltung der neuen Regierung müsse Konsequenzen haben, sagte Michelbach am Abend in Berlin. Daher solle die Europäische Union ihre Gelder zurückhalten, und zwar als Sicherheit für die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen Griechenlands an seine europäischen Partner. Auch gäbe es schon rein zeitlich keine Möglichkeit mehr, in weiteren Verhandlungen zu einem von wirtschaftlicher Vernunft geleiteten Übergangsprogramm zu kommen, betonte Michelbach. Jede Einigung, selbst wenn sie zustande käme, könnte nicht mehr vor Monatsende in den nationalen Parlamenten beraten und abgestimmt werden. Letztendlich müsse auch die EZB Athen den Geldhahn zudrehen. In Dresden sind zu der jüngsten Demonstration der anti-islamischen Pegida-Gruppierung nach Angaben der Polizei rund 4.000 Teilnehmer gekommen. Damit mobilisierte die Bewegung zwar mehr Menschen als in der vergangenen Woche, als lediglich 2.000 Personen zu der Kundgebung kamen. Allerdings blieb die Teilnehmerzahl deutlich unter den 25.000 Anhängern, die noch Mitte Januar zu dem Demonstrationszug durch die Innenstadt erschienen waren. Es war die inzwischen 15. Kundgebung dieser Art in Dresden. Zuletzt hatte sich die Pegida-Gruppierung um Mitbegründer Bachmann und Sprecherin Oertel im Streit aufgespalten. Bachmann kündigte am Abend an, Pegida werde in Dresden einen Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl aufstellen. Man wolle schon bald einen Bewerber bekannt geben. Die Bundesregierung will ihre Sicherheitspolitik auf eine neue Grundlage stellen. Auf einer Konferenz in Berlin wird Verteidigungsministerin von der Leyen am Vormittag die Arbeit an einem neuen Weißbuch zu diesem Thema einläuten. Es soll die deutschen Interessen neu definieren, Bedrohungen identifizieren und die Mittel benennen, mit denen man darauf reagieren kann. Das aktuelle Weißbuch stammt von 2006. Die neue Ausgabe, an dem neben dem Verteidigungsministerium auch das Auswärtige Amt mitwirkt, soll im Laufe des nächsten Jahres fertiggestellt werden. Der stellvertretende Unionsfraktionschef und frühere Verteidigungsminister Jung forderte, künftig müsse der Landes- und Bündnisverteidigung wieder mehr Priorität eingeräumt werden. Das Verhalten Russlands müsse in dem neuen Weißbuch stärker berücksichtigt und der Wehretat erhöht werden, sagte der CDU-Politiker der Stuttgarter Zeitung. Das Wetter: in der Nacht bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei, gebietsweise neblig, 2 bis minus 10 Grad. Tagsüber im Westen und in der Mitte wechselnd bis stark bewölkt, aber meist trocken. Im Osten teils länger sonnig, Temperaturen 3 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch nach Nebelauflösung überwiegend sonnig, nur im Süden teilweise ganztägig trüb, aber meist trocken, 3 bis 9 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 3 Uhr. Deutschlandfunk, 2 Uhr für die Verkehrslage. Vorsicht auf der A4 Köln-Olpe. Zwischen Overath und Untereschbach laufen Rehe auf der Fahrbahn. Auf der A3 Passau-Nürnberg gibt es zwischen Wörth an der Donau-Ost und Rosenhof in beiden Richtungen starken Nebel. Sicht weniger als 50 Meter. Die A6 Saarbrücken-Mannheim ist zwischen Kaiserslautern-West und Dreieck Kaiserslautern voraussichtlich noch bis 3 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet und auf der A81 gefährdet im Bereich Engen dichter Nebel den Verkehr.
Deutschlandfunk, Radionacht. Schön, dass Sie dabei sind in der Radionacht. Ich heiße Leonard Ameln und in der kommenden Stunde lade ich Sie zu einem ausgiebigen Streifzug durch die Welt der Politik ein. Zunächst in unseren aktuellen Kommentaren und dann in unserem Magazin für politische Literatur. Bevor es aber politisch-weltlich wird, hilft uns zur besseren Fokussierung der irdischen Dinge vielleicht erst einmal ein relativierender Blick ins All. Der wird heute magisch von schwarzen Löchern angezogen.
Sternzeit. 17. Februar. Riesige kleine schwarze Löcher. Im Zentrum unserer Milchstraße befindet sich ein schwarzes Loch, das etwa 4 Millionen Mal so viel Masse hat wie die Sonne. Damit die Anziehungskraft so hoch ist, dass nichts, nicht einmal Licht, entkommen kann, muss die Materie extrem dicht gepackt sein. Schwarze Löcher sind daher erstaunlich klein, jedenfalls nach astronomischen Maßstäben. Um aus unserer Sonne ein schwarzes Loch zu machen, müsste man sie auf einem Durchmesser von 6 Kilometern zusammenquetschen. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße kommt auf etwa 24 Millionen Kilometer. An der Position der Sonne würde es nicht einmal bis zur Bahn Merkurs reichen. Gemessen an unserer Milchstraße mit mehr als 100.000 Lichtjahren Durchmesser ist das schwarze Loch in der Mitte lächerlich klein. Stellt man sich die Milchstraße so groß wie Deutschland vor, hätte das schwarze Loch gerade mal die Ausdehnung eines feinen Sandkorns. Selbst die größten bekannten schwarzen Löcher mit einigen Milliarden Sonnenmassen wären auf Deutschland bezogen bestenfalls so groß wie eine Mandarine. Dennoch gelten schwarze Löcher in manchen Theorien als Keimzellen der großen Galaxien. Allerdings ist bis heute bestenfalls sehr grob verstanden, wie Galaxien entstehen und sich entwickeln. Neue Teleskope im Radio- und Röntgenbereich sollen bis an den beobachtbaren Rand von schwarzen Löchern vordringen und ihren Werdegang im Laufe der kosmischen Geschichte dokumentieren. In jedem Fall spielen die kleinen schwarzen Löcher und ihre Anziehungskraft im Weltall eine ganz große Rolle.
Schwarze Löcher und ihre Anziehungskraft in der Sternzeit von Dirk Lorenzen. Zurück auf den festen, vertrauten Boden der Bundespolitik und damit zu unserem ersten Kommentar hier in der Radionacht. Das Ergebnis der Hamburg-Wahl ist eindeutig. Zwar hat die SPD ihre absolute Mehrheit verloren, wurde aber noch immer mit Abstand die stärkste Partei. Großer Wahlverlierer war die CDU, während Grüne, Linke und FDP dazugewannen. Außerdem zieht die AfD nun erstmals in ein westdeutsches Landesparlament ein. In Berlin analysierten die Vorstände der Bundestagsparteien heute das Wahlergebnis. Stefan Detjen kommentiert.
Die Hamburger Bürgerschaft wird durch die gestrige Wahl zum buntesten Biotop, das die deutsche Parteienlandschaft zu bieten hat. 6 Parteien sind in dem Landesparlament vertreten. Viel mehr an Vielfalt vermag das politische System der Bundesrepublik derzeit nicht zu erzeugen. Bemerkenswert ist zugleich, dass dies nicht mit einer Polarisierung politischer Positionen zu erklären ist. Der Wahlkampf war arm an sachlichem Streit. Das Ergebnis bestätigt all diejenigen, die mehr denn je die persönliche Ausstrahlungs- und Bindungskraft von Personen für den wahlentscheidenden Faktor halten. Die CDU erleidet in Hamburg das, was die SPD auf Bundesebene frustriert. Gegen Amtsinhaber wie Scholz oder Merkel ist kein politisches Kraut gewachsen. Beide zeichnen sich dadurch aus, dass ihnen in demselben Maß Integrität und Vertrauenswürdigkeit zugeschrieben wie mangelndes Charisma vorgeworfen wird. Olaf Scholz wurde selbst von den eigenen Genossen noch vor ein paar Jahren auf der Berliner Bühne als spröder Scholzomat bespöttelt. Niemand sollte ernsthaft erwarten, dass ausgerechnet er nun das Rollenmodell liefert, mit dem Sigmar Gabriel seine Partei auf Augenhöhe mit Merkel hieven kann. Genauso wenig wird die CDU Erlösung von den inneren Zwiespälten zwischen traditional konservativen Positionen und einer Öffnung für die Vielfalt urbaner Wählergruppen finden. Die Sorge, in den großen Städten nicht mehr anschlussfähig zu sein, verdrängt die Erinnerung an die 47%, die auch die CDU 2004 mit ihrem Kandidaten Ole von Beust gewann. Der Niedergang um 30 Prozentpunkte innerhalb von 3 Wahlen illustriert allerdings eindrucksvoll, in welchem Maß die politischen Bindungskräfte der Parteien in einstmals klar positionierten Wählermilieus nachgelassen haben. Die Bedeutung, die dem Spitzenpersonal der Parteien dadurch zuwächst, illustriert auch der Erfolg der FDP, die die inneren Zerrüttungen ihres Hamburger Landesverbandes hinter dem fotogenen Gesicht ihrer Spitzenkandidatin kaschieren konnte. Für den Bundesvorsitzenden Christian Lindner ist das ein wichtiger Beleg dafür, dass man die Liberalen noch nicht abschreiben darf. Das Schicksal der Partei aber entscheidet sich erst im nächsten Jahr bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Das gilt auch für die AfD, die nach wie vor eine Partei in einem krisenanfälligen Gründungsstadium ist. Wichtiger als der